Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Konsum kann tödlich sein. Das gilt für Zucker und Liquids, wie sie mit E-Zigaretten inhaliert werden. Mehr zu beiden gleich. Außerdem bereiten wir Sie auf die Landung der indischen Mondmission Chandrayaan 2 vor und auf das Zeitalter des Quanteninternets. Mein Name ist Christiane Knoll. Herzlich willkommen. Manchmal ist es von Vorteil, wenn eine Nation spät dran ist. Dann kann sie mit Abstand auf die Erfahrungen anderswo blicken und gleich ein richtig gutes Gesetz auf den Weg bringen. Die Zuckersteuer wäre so ein Fall. Etliche Länder besteuern süße Getränke bereits, aber wie eine Studie heute im Fachmagazin Science durchrechnet, könnte eine solche Zuckersteuer noch viel effektiver vor Übergewicht und Diabetes schützen. Man muss es nur richtig machen. Eine der Autorinnen ist die Verhaltensbiologin Anna Grumman von der Harvard's Chan School of Public Health in Boston. Mit ihr habe ich gestern gesprochen. Sie haben sich verschiedene Zuckersteuerkonzepte für Getränke angeschaut. Getränke deshalb, weil die meisten der mehr als 30 Länder, die aktuell eine Steuer erheben, die auf Getränke erheben. Warum eigentlich? Warum nicht zum Beispiel auf Schokolade?
Da gibt es zwei wesentliche Gründe. Einmal denken wir, dass Zucker in flüssiger Form mehr Schaden anrichtet als zum Beispiel in Keksen oder Kuchen, weil er jeweils anders im Körper verwertet wird. Der zweite Grund ist, dass Limonaden oder Fruchtdrinks kaum gute Inhaltsstoffe enthalten. Deshalb ist es für Politiker und Entscheider einfach, Argumente gegen Softdrinks zu finden, wenn sie gegen den Zuckerkonsum vorgehen wollen.
Die meisten Länder besteuern nach Flüssigkeitsmenge. Sie sagen aber jetzt, das ist bei weitem nicht die beste Wahl. Wie kommen Sie zu dem Schluss?
Die meisten Länder besteuern mit einem Cent pro Unze oder einem Euro pro Liter. Solche Steuern sind besser als gar keine Steuer. Aber nach dem Zuckergehalt zu besteuern wäre besser. Der Grund ist, die Getränke variieren sehr stark in ihrem Zuckergehalt. Manche Limo ist deutlich süßer als Eistee zum Beispiel. Wenn Sie das nach dem Volumen gleich besteuern, dann motivieren Sie den Verbraucher nicht, vom süßen zum weniger süßen Getränk zu wechseln. Wenn Sie dagegen den Zucker direkt besteuern, schaffen Sie das vielleicht, was besser für die Gesundheit wäre.
Können Sie die Vorteile beziffern?
Ja, unsere Berechnungen ergeben, dass Besteuern nach Zuckergehalt um 30% mehr Effekt für die Gesundheit liefern könnte als eine Besteuerung nach Volumen. 30% weniger Fettleibigkeit, 30% weniger Diabetes, aber auch 30% Zuwachs bei der ökonomischen Effizienz. Das sind also Durchschnittswerte.
Softdrinkunternehmen, zum Beispiel in Großbritannien, wo ja die Steuer bereits auf den Zuckergehalt erhoben wird, haben den Zuckergehalt in ihren Getränken tatsächlich verringert, aber dann doch durch Süßstoffe ersetzt. Ist das so gewollt?
Gute Frage, da sind wir sehr interessiert, noch mehr Informationen zu sammeln. Ich denke, die Forschung ist noch nicht so weit, dass sie Gesundheitsgefahren durch künstliche Süßstoffe exakt beziffern könnte. Heutige Studien legen nahe, dass Süßstoffe vermutlich keine Gewichtszunahme verursachen. Aber was langfristig passiert, wissen wir noch nicht. Vielleicht müssen wir irgendwann neu darüber nachdenken, ob wir solche Steuern auf beides erheben. Auf kalorienhaltigen Zucker und auf künstlichen Zuckerersatz. Aber dafür brauchen wir mehr Evidenz.
In Deutschland haben wir bislang keine Zuckersteuer und sie wird im Moment auch nicht ernsthaft diskutiert. Wie wichtig wäre eine solche Steuer denn aus Ihrer Sicht? Was könnte sie bewirken?
Ich denke, das hängt vom Umfeld ab, weil der Konsum so unterschiedlich ist in den einzelnen Ländern. In den USA und in Mexiko ist er zum Beispiel extrem hoch. Woanders mag das anders sein. Und davon hängt auch der Effekt ab, den wir mit dieser Steuer bewirken können. In den USA sind zuckerhaltige Getränke die größte Quelle für Zucker in der Ernährung. Und sie liefern 7% unserer Kalorien. Das ist nicht das ganze Problem, aber offensichtlich eine tief hängende Frucht. Und das gilt sicher für viele andere Länder genauso.
Sagt die Verhaltensbiologin Anna Grumman über die Zuckersteuer, die sich idealerweise am Zuckergehalt von Getränken orientieren sollte. Wir befinden uns im Jahr des Mondes. Und hier reden wir nicht von irgendeinem chinesischen Sternkreiszeichen, sondern davon, dass gerade ziemlich viel passiert dort oben. Im Juli erst hat die NASA den 50. Jahrestag der ersten bemannten Mondlandung gefeiert. China ist Anfang des Jahres erfolgreich unbemannt dort gelandet. Israel hat es einige Wochen später, zumindest versucht. Und weiter geht der Reigen der Mondmissionen heute Abend. In den Stunden vor Mitternacht will Indien sich als viertes Land im Mondstaub verewigen. Guido Meyer über die bevorstehende Landung der Raumsonde Chandrayaan 2.
Besonders viel einfallen lassen haben sich die Inder nicht, zumindest nicht beim Namen ihrer Mondsonden. Die zweite heißt so wie die erste und beide heißen übersetzt einfach nur Mondfahrzeug in Sanskrit Chandrayaan.
Chandrayaan 2 ist die logische Weiterentwicklung von Chandrayaan 1. Diesmal haben wir die Mondmission um eine Landesonde und um ein Fahrzeug erweitert. Der mobile Rover soll sich vom Lander trennen, auf dem Mond herumfahren und Daten sammeln.
Devi Prasad Karnik von der indischen Weltraumforschungsorganisation ISRO beschreibt mit einfachen Worten ein ziemlich ehrgeiziges Projekt. Während die erste indische Mondmission Chandrayaan 1 2008 nur um den Mond herumgeflogen ist, soll Chandrayaan 2 außer aus einem Mutterschiff auch noch aus einem Lander und aus einem Rover bestehen. Drei Missionen in einer also. Schaffen die Inder die unbemannte Landung, wären sie damit nach den Amerikanern, Sowjets und Chinesen erst die vierte Nation, der das gelingt. 3, 2, 1, 0. Indiens Reise zum Mond hatte Ende Juli begonnen. Nun steht der erste Teil der Mission kurz vor dem Abschluss, die Anreise. Während das Mutterschiff in einer Umlaufbahn verbleibt, soll der Lander weich aufsetzen, kontrolliert vom Gegenschub der Bremstriebwerke unten an der Abstiegssonde. Nach dem Aufsetzen soll der Rover an Bord der Landeeinheit diese über eine Rampe verlassen und losrollen, dorthin, wo die Muttersonde in der Umlaufbahn ihn hinschickt. Das heißt, irgendwo in der Nähe des Südpols, erklärt Sriram Virabarasu vom Lunar and Planetary Science Institute im texanischen Houston.
Der Südpol des Mondes ist überhaupt noch nie vor Ort untersucht worden. Es hat noch nie jemand einen Rover auch nur in seine Nähe geschickt.
Bis jetzt nicht. Der indische Wissenschaftler und sein Team sind mit einem Experiment an Chandrayaan 2 beteiligt. Die Mission lautet, über den Südpol fliegen, von oben in die Krater hineinschauen und Wasser nachweisen. Gefrorenes Wasser, Eis also.
Ursprünglich dachten wir, der Mond sei knochentrocken, aber das stimmt nicht. Wir wissen heute, dass der nächste Begleiter der Erde im All alles andere als trocken ist.
Aufgrund ihrer extremen Lage an den Polen fällt nie ein Sonnenstrahl in diese Krater. Sie liegen in ständiger Dunkelheit. Eis kann sich dort für Ewigkeiten halten, ohne dass es schmilzt oder verdampft. Genau dorthin, in Richtung Krater, soll sich der Rover an Bord von Chandrayaan 2 aufmachen.
Wir haben nach wie vor sehr wenig Informationen über die Mondoberfläche. Das ist so, als hätten wir Material von der Hälfte der Vereinigten Staaten und würden anhand dieser Proben versuchen, die Beschaffenheit der gesamten Erde zu bestimmen. Wir müssen mehr Gestein aus unterschiedlichen Gegenden untersuchen, um besser zu verstehen, wie der Mond sich entwickelt hat.
Einen Tag lang soll der indische Rover durchhalten, einen Mondtag genau genommen. Das sind immerhin rund 15 Erdtage. Bodenproben sollen keine entnommen werden, diesmal nicht. Denn die Pläne seines Landes würden bereits weiterreichen, so Devi Prasad Karnik von der ISRO.
Wir werden entscheiden, ob wir beim nächsten Mal eine Probe Mondgestein entnehmen und vollautomatisch zur Erde fliegen. Das ist noch unsicher, denn das ist ziemlich kompliziert.
Dass eine Mondlandung auch scheitern kann, hat sich erst im Frühjahr gezeigt. Beinahe wäre Israel als vierte Nation erfolgreich auf dem Mond gelandet, aber eben nur beinahe. Klappt das im Fall von Indien besser, will das Land schon in 3 Jahren erneut zum Mond, diesmal gemeinsam mit Japan und der Mission Selen R. Im selben Jahr, 2022, sollen auch erstmals indische Astronauten auf einer indischen Trägerrakete in den Weltraum starten. Große Pläne also für ein Entwicklungsland der Weltraumfahrt.
Wir halten Sie auf dem Laufenden. In den USA häufen sich seit einigen Wochen merkwürdige Fälle von Lungenproblemen. Rund 200 Konsumenten von E-Zigaretten berichten von Atemnot und Brustschmerzen, manche von Magen-Darm-Erkrankungen und es gibt 2 Todesfälle. Was dahinter steckt, war bislang unklar, aber jetzt berichtet die Washington Post von einer ersten Spur. Wo sie hinführt, weiß mein Kollege Arndt Reuning.
Ja, die Behörden in den USA haben zunächst einmal Proben gesammelt von diesen Liquids, die mit den E-Zigaretten inhaliert wurden, soweit die noch zu bekommen waren, und haben dann gesucht nach einer Gemeinsamkeit, nach einer Substanz, die eben für diese Lungenleiden verantwortlich sein könnte. Schuld sind offenbar Vitamine. Klingt paradox, Vitamine sind gesund, denken wir, aber zu viel des Guten kann ja auch gefährlich sein, siehe Vitamin A. In diesem Fall ist es aber das Vitamin E, und zwar eine modifizierte Form davon, das Vitamin E-Acetat. Da wird noch ein Essigsäurerest an das Vitaminmolekül drangehängt, um es stabiler zu machen, länger haltbar, und dann entsteht so eine ölige Flüssigkeit als Zusatz für zum Beispiel Kosmetika oder eben auch als Lebensmittelzusatzstoff. Und dieses Vitamin E-Acetat wurde offenbar gefunden in manchen E-Zigaretten-Liquids, die von den Betroffenen inhaliert wurden. Auffällig ist, gefunden wurde das Acetat in Liquids, die den Cannabis-Wirkstoff THC enthalten. Das ist eben eine Möglichkeit, THC zu konsumieren. Und in einigen US-Bundesstaaten ist der Verkauf dieser Produkte sogar erlaubt. Und dahin führt im Moment die Spur.
Aber es ist noch nicht bestätigt.
Weder die Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta, die die Untersuchung leitet, noch die FDA, die in den USA zuständig ist für die Sicherheit von Lebens- und Arzneimitteln, haben das Ergebnis bestätigt. Die Washington Post beruft sich auf eine interne Kommunikation der FDA mit Behörden aus den betroffenen Bundesstaaten. Und ja, die haben eben diese Untersuchung vorgenommen, ein Screening, was ist drin in den Liquids, welche Inhaltsstoffe daraus könnten eventuell die Lunge schädigen. Und da kann man sich natürlich eine ganze Reihe vorstellen, also die eigentlichen Wirkstoffe, die drin sein sollten, Nikotin oder THC. Es können aber auch andere Cannabinoide in Frage kommen, Streckmittel, Verunreinigungen, zum Beispiel Pestizide und andere Giftstoffe, möglicherweise auch natürliche Toxine durch Verunreinigungen mit Bakterien und Pilzen. Aber dieses Vitamin E-Acetat, das kam in vielen der THC-Liquids vor. In 10 von 18 wurde es gefunden, von Proben aus unterschiedlichen Regionen der USA. Ein kleines Problem gibt es noch, es wurde eben nicht in allen Produkten gefunden, vor allem nicht in den Liquids, die Nikotin als aktiven Bestandteil enthalten. Also, was soll man daraus jetzt schließen? Das Vitamin E-Acetat ist möglicherweise eine heiße Spur, der beste Kandidat im Moment, aber es sind eben noch nicht alle Teile des Puzzles offenbar zusammengekommen.
Weiß man denn, wie Vitamin E die Lunge überhaupt schädigen könnte?
Ja, das ist in dem Fall nicht unbedingt eine Frage der Dosis, sondern es geht hier um den Weg, wie der Körper mit dem Vitamin E in Kontakt kommt, eben durch die Inhalation. Vitamin E-Acetat, habe ich gesagt, ist eine ölige Flüssigkeit und die gelangt dann eben inhaliert tief in die Lunge. Und dort lagert sie sich ab und bildet einen schmierigen Film, der sich auf die Lungenbläschen drauflegt. Und das erschwert natürlich das Atmen und es kann auch zu Immunreaktionen des Körpers kommen, zu Entzündungen und so weiter. Außerdem, möglicherweise kommen in der Lunge nur Bruchstücke des Moleküls an. Am Glühwendel in der E-Zigarette, da könnte sich diese Substanz zersetzen und neue, unbekannte, möglicherweise schädliche Stoffe bilden.
Was man sich ja als allererstes fragt, ist, was macht dieses Vitamin E-Acetat überhaupt in den Cannabis-Liquids? Ist das ein üblicher Inhaltsstoff?
Also wie das da reinkommt, das ist noch vollkommen unklar. Hinter dieser Bezeichnung Vitamin E verbirgt sich ja auch eine ganze Klasse von Naturstoffen, die alle ähnlich aufgebaut sind. Viele von denen besitzen eine antioxidative Wirkung. Also sie fangen reaktiven Sauerstoff ab und andere Radikale. Und manche dieser Liquids, die neigen zum Verharzen, wenn THC drin ist. Das ist ein radikalischer Vorgang, da sind Radikale involviert und man möchte vielleicht eben diese Radikale abfangen, die entstehen, wenn sich die THC-Inhaltsstoffe zersetzen.
Was bedeutet das denn jetzt für die Nutzer von E-Zigaretten? Müssen die sich grundsätzlich wegen Lungenleiden Sorgen machen?
Ja, also selbst dieser Verdacht, dass das Vitamin-E-Präparat für die Vorfälle verantwortlich ist, ist ja noch nicht einmal offiziell bestätigt. Daher gibt es auch noch keine Warnung. Und es ist ja auch nicht so, dass es sich immer um dasselbe Produkt gehandelt hat von einem bestimmten Hersteller. Und einige der Cannabis-Liquids, die wurden auch gar nicht legal erworben. Das sind möglicherweise irgendwelche wilden Mischungen von Inhaltsstoffen.
Bislang also keine offizielle Warnung, aber ein erster Verdacht. Soweit Arndt Reuning über rätselhafte Erkrankungen und Todesfälle bei Nutzern von E-Zigaretten. Das Gespräch haben wir aus organisatorischen Gründen aufgezeichnet. Vertrauliche Daten abhörsicher von A nach B schicken. An den Quantencomputern arbeitet die Physikwelt mit Hochdruck, aber dafür braucht es auch eine neue Art von Internet, ein Quanteninternet. Noch fehlen ganz grundlegende Bauteile, aber eines immerhin konnten Forscher der Uni Innsbruck nun vorstellen. Frank Rothelüschen berichtet.
Spukhafte Fernwirkung. Mit einem etwas spöttischen Unterton hatte Albert Einstein einst einen seltsamen Quanteneffekt beschrieben, die Verschränkung. Demnach können zwei Quanten, etwa zwei Lichtteilchen, selbst dann noch in einer Art telepathischer Verbindung stehen, wenn sie Kilometer weit voneinander entfernt sind. Einstein hatte das stets für ein Hirngespinst gehalten, aber er sollte irren. Im späten 20. Jahrhundert ließ sich die Verschränkung mit raffinierten Laserexperimenten eindrucksvoll nachweisen. Seitdem ist sie in der Quantenphysik eine heiße Sache, auch für Ben Lanyon von der Universität Innsbruck.
Wir kennen diese Verschränkung schon lange und in den letzten 10 Jahren haben wir gelernt, sie gezielt zu beherrschen. Dadurch wird sie immer nützlicher für technologische Anwendungen.
Anwendungen wie die Quantenkryptographie, die absolut abhörsichere Übertragung digitaler Daten. Oder wie den Quantencomputer, ein künftiger Rechnertyp von sagenhafter Schnelligkeit. Für beide ist die Verschränkung ein essentielles Element.
Könnte man Quantencomputer nicht miteinander verschränken, ließe sich ihre Rechenpower bei weitem nicht voll ausschöpfen. Die Verschränkung ist wirklich die Basis sämtlicher Quantentechnologien und deshalb finde ich sie so aufregend.
Um einen Quantenzustand von einem Quantenrechner zu einem anderen zu befördern, braucht es eine komplexe Prozedur. Vereinfacht gesagt muss man das Atom, das diesen Zustand enthält, mit einem Lichtteilchen, also einem Photon, verschränken. Dieses verschränkte Photon wird dann per Glasfaser zu seinem Ziel geleitet, dem zweiten Quantencomputer, und kann dort den Zustand an ihn übermitteln. Bislang aber gab es dabei ein Problem.
Bisher war es nur möglich, solche Quantenzustände über eine Strecke von ein paar hundert Metern zu übertragen. Für die Praxis war das viel zu wenig.
Die Achillesferse war die Wellenlänge oder Farbe der Photonen. Die bisher genutzten Infrarotphotonen besitzen eine relativ kleine Wellenlänge und bleiben in den Glasfasern allzu schnell stecken. Genau hier setzten Lanyon und seine Leute an.
Wir schicken das Photon in einen Spezialkristall. Dieser Kristall kann das Photon in ein anderes Infrarotphoton verwandeln mit einer größeren Wellenlänge. Und die ist für die Glasfaserkommunikation viel geeigneter. Die besondere Herausforderung war, dass die Verschränkung dabei nicht verloren geht.
Ein Farbwandler für verschränkte Photonen also. Das Team testete ihn im Labor und heraus kam ein neuer Rekord.
Wir haben Entfernungen von 50 Kilometern geschafft. Damit scheint es nun möglich, größere Städte miteinander zu verbinden, und zwar indem man alle 50 Kilometer eine Relaisstation aufbaut.
Eine Grundlage für das Quanteninternet. So nennen Fachleute ein künftiges Netzwerk, über das sich geheime Daten abhörsicher übermitteln und Quantencomputer miteinander koppeln lassen. Ein solches Quanteninternet will Europa in den nächsten 10 Jahren auf die Beine stellen. Dabei aber muss es zusehen, nicht hinter andere Player zurückzufallen, etwa hinter China. Das nämlich steckt derzeit Milliarden in die Forschung und möchte schon deutlich früher ein Quanteninternet realisieren.
As a physicist, perhaps I'm naive. I don't see it to be a race.
Vielleicht bin ich da als Physiker etwas naiv, aber ich sehe das nicht als Rennen, denn China setzt auf eine andere Technologie als wir, mit ihren eigenen Stärken und Schwächen. Womöglich ergänzen sich beide Ansätze und das finde ich eigentlich ganz nett.
Soweit der Beitrag von Frank Rothelüschen und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Pyritz.
Alte DNA zeigt, wie sich Menschen und Sprachen in Eurasien verbreitet haben. Ein großes internationales Forschungsteam hat das Erbgut von mehr als 520 prähistorischen Individuen aus Süd- und Zentralasien aus den vergangenen 8000 Jahren untersucht. Die im Fachmagazin Science präsentierten Ergebnisse erlauben Rückschlüsse auf die Besiedlung der Region. Der Studie zufolge stammt zum Beispiel die heutige südasiatische Bevölkerung zu großen Teilen von Bauern aus dem Nahen Osten ab und von bronzezeitlichen Viehhirten der Yamnaya-Kultur aus dem Westen der eurasischen Steppe. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Menschen nicht nur nach Osten, sondern auch Richtung Europa wanderten. Ihr Migrationsmuster weist somit darauf hin, dass der Ursprung der indoeuropäischen Sprachen in der eurasischen Steppe liegt und ihre Merkmale sich mit den Menschen von dort sowohl nach Europa als auch nach Asien ausbreiteten.
In Japan wurde ein bislang unbekannter Entenschnabelsaurier entdeckt.
Das Fossil der neuen Art wurde in Meeresablagerungen im nordjapanischen Hokkaido gefunden. Das Tier war ausgewachsen, ungefähr 8 Meter lang, wog etwa 4 bis 5 Tonnen und lebte in der späten Kreidezeit vor 72 Millionen Jahren. Die neue Spezies trägt den Namen Kamuisaurus japonicus. Ihre fossilen Überreste sind das größte Dinosaurier-Skelett, das jemals in Japan gefunden wurde. Charakteristisch für Entenschnabel oder Hadrosaurier waren breite, abgeflachte Schnauzen. Die neue Spezies weist der Studie im Fachblatt Scientific Reports zufolge ein paar individuelle Merkmale auf, darunter einen kleinen Schädelkamm und eine kurze Reihe nach vorn weisender Wirbelfortsätze.
Lava lässt das Meer aufblühen.
Im Sommer 2018 brach der Vulkan Kilauea auf Hawaii aus und ließ Lava in den Pazifik strömen. Wenige Tage später kam es in der Region zu einer starken Zunahme von Phytoplankton. Ein US-amerikanisches Forschungsteam beschreibt jetzt die Hintergründe dieser Algenblüte im Fachmagazin Science. Die Wissenschaftler waren während des Ausbruchs in das Meeresgebiet gefahren und hatten die Zusammensetzung von Wasser und Phytoplankton untersucht. Dabei zeigte sich, dass offenbar besonders hohe Konzentrationen der Stickstoffverbindung Nitrat zu der biologischen Aktivität beitrugen. Da Lava selbst wenig Stickstoff enthält, ist sie offenbar nur indirekt für die Algenblüte verantwortlich. Die Forscher vermuten, dass die Lava tiefe, nährstoffreiche Wasserschichten im Meer erhitzt hat. Diese stiegen dadurch zur Oberfläche auf und förderten das Wachstum der dort lebenden Algen und Bakterien.
Ein Forschungsteam hat eine neue Population seltener Molche entdeckt, ohne eines der Tiere zu sehen.
Möglich gemacht haben das der Einsatz von geografischen Informationssystemen, kurz GIS, und die Analyse von Umwelt-DNA. Erbgut, das Organismen in Form von Ausscheidungen oder Körperzellen in der Umwelt hinterlassen. Das japanische Forschungsteam nutzte GIS, um die Vegetation und Topographie bekannter Verbreitungsgebiete der bedrohten Molchart zu charakterisieren und vergleichbare Gebiete ohne Verbreitungsnachweis auszumachen. Dort überprüften sie dann Wasserproben auf die zuvor analysierte Molch-DNA. Die Wissenschaftler konnten das Erbgut der Tiere in 3 von 5 potenziellen Lebensräumen nachweisen. In einem davon fanden sie schließlich auch lebende Molche. Das Fazit im Fachblatt Environmental DNA: Die Kombination von GIS und Umwelt-DNA könne helfen, bedrohte Arten aufzuspüren und entsprechende Schutzmaßnahmen einzuleiten.
Im Meer vor der Westküste der USA droht eine neue Hitzewelle.
Davor warnt die US-amerikanische Ozean- und Klimabehörde NOAA. Ungewöhnlich warmes Wasser breite sich von Alaska bis Kalifornien aus, so Wissenschaftler der Behörde. Sie befürchten dadurch eine massive Störung für Meereslebewesen wie Lachse, Wale und Seelöwen. Das Phänomen entsteht offenbar durch Hochdrucklagen, die verhindern, dass Winde das warme Oberflächenwasser und das kühlere Tiefenwasser durchmischen.
Ein defektes Motorteil könnte für den Fehlstart einer Vega-Rakete verantwortlich gewesen sein.
Die Trägerrakete war Mitte Juli vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana mit einem Erdbeobachtungssatelliten abgehoben. Etwa 2 Minuten nach dem Start war sie in mehrere Teile zerbrochen. Jetzt ist eine unabhängige Untersuchungskommission zum Schluss gekommen, dass ein Defekt im vorderen Teil des Motors der 2. Etage als wahrscheinlicher Grund dafür in Frage kommt. Das hat der europäische Raketenbetreiber Arianespace gestern in der Nähe von Paris mitgeteilt.
Danke, Lennart Pyritz, für die Meldungen. Und um die Vega-Panne geht es gleich noch einmal.
Sternzeit, 6. September. Vega-Fehlstart und Kommunikationsdebakel. Im Juli gab es beim Start einer Vega-Rakete von Europas Weltraumbahnhof in Kourou eine schwere Panne. Die 2. Stufe zündete nicht und die Rakete stürzte ins Meer. So etwas gehört in der Raumfahrt dazu. Immer mal wieder versagt eine Rakete. Leider gehen Europas Weltraumorganisation ESA und der Betreiber der Raketen, Arianespace, nicht sehr professionell mit Pannen um. Der Startkommentator hat mehr als 1 Minute lang nichts von der Fehlfunktion mitbekommen. Selbst als für alle Zuschauer des Webstreams längst ersichtlich war, dass die Rakete vom geplanten Kurs abwich, schwärmte der Kommentator vom vermeintlich spektakulären Start. Auch die französischen Kommentare, dass die Bahn nicht nominal sei, ignorierte er. Als die Ehrengäste ungewöhnlich früh und geradezu fluchtartig das Kontrollzentrum verließen, wähnte er sie auf dem Weg zum Empfang. Diesem Versagen fügte Arianespace später ein weiteres hinzu. Man machte die Startübertragung im Archiv nicht mehr zugänglich. So wollte man wohl das doppelte Missgeschick verschleiern. Doch viele Raumfahrtfans hatten das Video längst bei YouTube eingestellt. Bezüglich wenig souveräner Kommunikation ist Arianespace leider Wiederholungstäter. Schon vor knapp 2 Jahren hat man ein Startvideo aus dem Verkehr gezogen. Damals hatte eine Ariane 5-Rakete wegen fehlerhafter Programmierung 2 Satelliten auf falscher Bahn ausgesetzt. Arianespace betreibt gute und meist sehr zuverlässige Raketen. Bei der guten Kommunikation aber ist noch sehr viel Luft nach oben.
Um den autonomen Schienenverkehr geht es hier am Sonntag um 16.30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt. Nach den Nachrichten übernehmen die Kollegen von der Wirtschaft und ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.